Wir haben ja nicht umsonst 12-mal zu Hause verloren. Das ist ja krasser Wahnsinn. Da musst du dich wehren in jedem verdammten Spiel. Wir haben hier keine Champions League, wir haben keinen DFB-Pokal, wir haben hier keine Nationalspieler. Du kannst 5-mal alles reinknallen. Ob es nachher reicht? Ganz ehrlich, ich war selber mal dabei, hat nicht gereicht.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Herzlich willkommen beim Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Es ist die 92. Ausgabe dieses Formats und möglicherweise eine der letzten, in der wir über die zweite Bundesliga reden. Das ist der traurige, aber realistische Anlass für dieses Treffen. Wir haben eine Runde beisammen, mein Kollege Stefan und Alberti und ich sprechen mit 5 ehemaligen VfL-Spielern, die hier noch bestens in Erinnerung sind, viel erreicht haben, aber ich glaube, jeder von Ihnen ist auch mal mit dem VfL abgestiegen. Ich fange mal an mit dem Mann mit der weitesten Anreise. De facto, Ansgar Brinkmann ist bei uns. Der weiße Brasilianer, der hier in 2 Epochen gespielt hat. Und der Abstieg, Ansgar, das war in der Saison unter Jürgen Gelsdorf 2001-2002. Christian Klaassen, Aufsteiger, Torschützenkönig, Torjäger einer guten Epoche, auch mit Gelsdorf, direkt im Anschluss an die Zeit. Erst der Abstieg, dann der Wiederaufstieg. Oder erst Aufstieg, dann Abstieg, Aufstieg. Verfolgt den VfL noch sehr genau. Das Gleiche gilt für Tommy Reichenberger, noch ein Torjäger. Genau die Position, die der VfL im Moment gar nicht besetzt hat. Tommy hat hier von 2004 bis 2010 gespielt. Passen die Daten, Tommy? Ja, ne?
Jawohl, das ist richtig.
Und musste leider in der vorletzten Saison den Abstieg hinnehmen in einer kuriosen oder auch in einer skandalösen Saison. Ihr erinnert euch alle an diese Phase, in der war auch Andreas Schäfer dabei, der hier seine Profikarriere begonnen hat, 2004 gekommen ist vom 1. FC Kaiserslautern 2 und dann bis in die Bundesliga durchstartete, jetzt wieder in Osnabrück lebt und auch den VfL verfolgt. Das gleiche gilt für den 5. im Bunde, Uwe Brunn, der 1991 zum VfL gekommen ist, 1993 abstieg, dann zur Identifikationsfigur und zum Führungsspieler wurde, der Held des Aufstiegsdramas vom 1. Juni 2000. Da braucht man nicht viel zu erzählen. Wir haben es neulich in einer ausführlichen Doku nochmal gewürdigt. So, und wir 7 sprechen nun über die eklatante Situation beim VfL Osnabrück. Und ich fange gleich mit der Schicksalsfrage an. Was glaubt ihr, wie endet diese Saison für den VfL? Abstieg, Relegation und Abstieg oder Klassenerhalt auf irgendeine Art und Weise? Ich gehe mal alphabetisch vor und frage Ansgar Brinkmann zuerst. Herzlich willkommen, Ansgar. Was ist dein Eingangsstatement?
Ja, grundsätzlich sind ja alle, die jetzt hier am Start sind, befangen, was den VfL Osnabrück anbetrifft. Und so hoffen wir mal alle, dass wir die Klasse halten. Obwohl, aktuell fehlt mir die Fantasie, weil 12 Heimspiele jetzt nicht gewonnen. Die Tendenz spricht also gerade nicht dafür. Aber wie gesagt, es sind noch ein paar Spiele zu spielen und die Mannschaft muss natürlich sich wehren, alles investieren, um dieses Ziel Klassenerhalt zu erreichen.
Gut, gehen wir alphabetisch weiter durch. Sind wir bei Uwe Brunn. Langer, wie schätzt du die Situation ein? Auch dir nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist. Dein Eingangsstatement.
Ja, klar. Also ich denke mal auch selber, wie Ansgar gerade schon sagte, nach 12 verlorenen Heimspielen ist das natürlich dann schon sehr eng. Man hat eine sehr gute Hinrunde gespielt, wo eigentlich alle sehr euphorisch waren. Der komplette Einbruch jetzt ist wahrscheinlich überhaupt nicht zu erklären. Und man sagt ja, Trend is your friend. Also von daher, momentan hat man nicht viel Hoffnung. Aber wie gesagt, Fußball ist ein Tagesgeschäft und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind zwar Floskeln, ich zahle auch Geld dafür, aber ich hoffe, dass wir die Relegation schaffen und dass wir uns dann gegen den Drittligisten dann da durchsetzen können. Das ist meine Hoffnung. Viel Überzeugung ist da momentan nicht dabei. Ich hoffe, dass wir halt da morgen in Paderborn dann den Bogen spannen können und dann auswärts sind wir ja stark und da 3 Punkte holen können.
Christian Klaassen, herzlich willkommen auch dir. Danke fürs Kommen, dabei sein. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
Ja, moin erstmal in die Runde. Ich sehe das ähnlich. Wie Ansgar das auch gerade schon gesagt hat, die Fantasie fehlt mir so ein bisschen, wie der Abstieg verhindert werden soll. Ganz ehrlich, wenn man die letzten Leistungen so sieht. Aber auf der anderen Seite ist es auch vielleicht sogar genau da liegt da die Chance, dass man sagt, so, jetzt ist auch alles egal. Ich glaube, dass realistisch wirklich nur noch dieser Relegationsplatz möglich ist. Und der ist noch möglich. Natürlich kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Da muss ich natürlich trotzdem auch was ändern, irgendwie ja, am Stil Fußball zu spielen. Aber wie gesagt, da wirst du wahrscheinlich gleich noch Fragen stellen. Aber möglich ist es auf jeden Fall, noch den Abstieg zu verhindern.
Gut, dann Tommy, du hast hier auch nicht nur lange gespielt, sondern auch nach dem Ende deiner aktiven Laufbahn das Geschehen hier weiter intensiv verfolgt. Jetzt ist dein alter Sturmpartner Markus Feldhoff als Trainer verpflichtet worden. Wie schätzt du die Sachlage im Moment ein? Hast du noch mehr als die obligatorische Hoffnung, dass der VfL das schafft?
Ja, vom Typ her bin ich so gestrickt, dass ich immer Hoffnung habe, selbst wenn du 5-0 zurückliegst, kannst du irgendwie noch 6-5 gewinnen oder zumindest unentschieden holen. Also aufgeben ist nicht. Auf der anderen Seite, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, kann man im Moment gar keine Hoffnung haben. Also Stand jetzt steigen wir ab, wenn sich nicht noch was ändert. Und die Möglichkeit ist ja nur gegeben, dass man nochmal Impulse setzt und dass man nochmal die Spieler, das Umfeld und sich selbst nochmal aufweckt. Und wenn das gelingt, dann wird man es auch noch schaffen.
Andi Schäfer, dein Eingangsstatement.
Ja, im Prinzip bleibt dem nicht so viel hinzuzufügen. Die Mannschaft muss halt schaffen, sich selbst zu emotionalisieren. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Faktor, der jetzt noch passieren muss, weil wenn Sandhausen einen Punkt im Nachholspiel holt, haben sie es auch nicht mehr selbst in der Hand. Da muss man schauen, was die anderen machen. Deshalb glaube ich, und das wäre auch eigentlich typisch für den VfL, wenn es über die Relegation geht.
Stefan, wir gucken vielleicht zunächst mal, bevor wir auch ganz ausführlich diskutieren, was man jetzt eigentlich konkret ändern kann, um einer verunsicherten und auch stellenweise leblosen Mannschaft wieder neues Gefühl zu vermitteln, neuen Impuls zu setzen. Müssen wir, glaube ich, mal auch die fünf erstmal fragen, wie es zu so einer Situation kommen könnte. Hast du persönlich eigentlich, Stefan, NOZ-VfL-Reporter, noch eine Erklärung griffig auf den Punkt gebracht als Steilvorlage für unsere fünf Gäste, was du glaubst, woran es liegt, dass die Mannschaft, die ja doch im ersten Halbjahr recht gute Leistungen zeigte, so abgestürzt?
Da ist schwer zu sagen, da irgendeinen triftigen Grund zu finden. Ich glaube, unterm Strich, nach alledem, was in den letzten Wochen so passiert ist, ist es einfach die fehlende Qualität. Und dieser rasante Start in dem ersten Halbjahr ist meines Erachtens mehr und mehr darauf zurückzuführen, dass sie da einfach über ihre Verhältnisse gespielt haben und auf Gegner getroffen sind, die einfach noch in der Findungsphase waren. Wenn du die ersten Gegner siehst, so wie Greuther Fürth, die waren noch nicht sortiert. Dann zweites Spiel gegen Hannover, wo 2-1 gewonnen wurde, wo diese Mannschaften einfach noch nicht eingespielt waren und deswegen der VfL da gut gegen ausgesehen hat. Und ein Qualitätsproblem sehe ich da, dass einfach es sich unterm Strich nicht reicht für die zweite Liga.
Wir steigen in die offene Diskussion an, Freunde des gepflegten Flachpasses. Was sagt ihr dazu? Tommy, du hast geruckelt und geatmet. Du musst antworten.
Ja, ich dachte erst, dass jemand anders einsteigt. Ich wollte nicht der Erste sein, kann ich aber gerne Stellung beziehen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es ein Qualitätsproblem der Spieler ist. Ich glaube, dass das gar nicht die physische Qualität momentan ist, die fehlt sicherlich beim VfL Osnabrück. Mit den finanziellen Möglichkeiten muss man da immer drüber nachdenken, dass wir nicht die 11 Zauberer haben oder die 18. Ich glaube, es fehlt eher an Mentalität und Emotionalität. Nicht nur bei den Jungs, wobei da haben wir auch ein paar drin. Ich glaube, die Namen, die wissen wir alle, die da vielleicht ein bisschen vorangehen und das können und das mehr drin haben. Ich glaube, es fehlt vor allem auch, dass von außen ein paar Impulse reinkommen in die Mannschaft, damit die nochmal wach werden, damit die irgendwie nochmal merken, Mensch, jetzt läuft hier irgendwas ganz anderes. Vor allem ist für mich der entscheidendste Punkt, dass das komplette Umfeld auch wieder mitgenommen wird, weil nicht nur die Mannschaft scheint tot oder vielleicht auch Impulse von außen, auch das Umfeld. Also ich habe das noch nie erlebt, dass jeder sagt, ja, die schaffen das nicht mehr, da müssen wir wieder hinkommen.
Bitte, mischt euch ein, sagt eure Meinung, wir diskutieren offen und sind nicht in der Schule, wo ich jeden dran nehmen muss.
Ja, also ich glaube natürlich, dass dieses Jahr aufgrund von Corona und der fehlenden Zuschauerzahl, ich glaube nicht, dass man verloren hätte zwischen Spiele hintereinander zu Hause, wenn da mal mehr als 10 Zuschauer ins Stadion hätten gedurft. Das spielt gerade für den VfL ein Heimspiel natürlich auch immer eine Riesenrolle. Dass das jetzt 5 Spiele sind, natürlich damit auch nicht zu rechtfertigen. Das können mal vielleicht ein paar mehr sein als in einem Jahr, wo Zuschauer da sind. Ich glaube, was Tommy gemeint hat mit dieser Emotionalisierung, was ich auch eingangs schon gesagt habe, ist ganz wichtig. Und da fehlt mir auch so, wenn ich die letzten Spiele gesehen habe, auf dem Platz von den einzelnen Personen, die auch tragende Rollen spielen können, so die Körpersprache, wenn denen selbst was nicht funktioniert, den anderen mal aufzumuntern, also diese egal jetzt, ich gehe nach vorne, ich zeige trotzdem breite Schultern, auch wenn ich mich innerlich vielleicht gerade nicht so fühle. Das muss ich aber meinen Teamkollegen zeigen und vor allem auch dem Gegner. Und das ist in den letzten Wochen also völlig abhanden gekommen. Vor den Wochen lief das eigentlich noch. Da hat man zwar auch verloren, aber hat ein Gefühl, es gibt trotzdem ein Aufbäumen. Man will es irgendwie schaffen, auch wenn natürlich nach vorne wenig ging. Das hat mir in den letzten Wochen auf jeden Fall gefehlt. Ohne das geht's gar nicht.
Danke, Andi Schäfer. Nochmal zurückgefragt zu den Heimspielen. Natürlich ist dieser Faktor des fehlenden Publikums und der besonderen Atmosphäre spielt eine Rolle. Der trifft andere Vereine auch. Vielleicht nicht so extrem wie den VfL, aber trotzdem 12 Niederlagen zu Hause in Folge. Das ist etwas, das im deutschen Fußball einmalig ist. Und die Frage ist für mich, hätte man da nicht gegensteuern müssen? Denn auf der anderen Seite stehen ja 19 Auswärtspunkte. Normalerweise, wenn du eine komplette Losertruppe bist, dann verlierst du auswärts und zu Hause. Aber diese eklatante Diskrepanz hätte für mich es notwendig gemacht, irgendetwas zu ändern. Und das ist meine Frage an euch. Was hätte man tun können, um diese Serie zu brechen? Ein anderes System, grundsätzlich anders spielen, ein anderes Ziel ausgeben. Ich sag mal was Verrücktes zu sagen, heute ist unser Ziel, nicht zu verlieren, weil wir haben schon 10-mal zu Hause verloren. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber vielleicht von euch mal Vorschläge, wie hättet ihr konkret diese Heimserie versucht zu brechen?
Ja, Ansgar. Ich sag mal, Fakt ist natürlich, wenn man 12 Heimspiele am Stück verloren hat und jetzt diesen freien Fall sieht, ist es natürlich auch eine Qualitätsfrage. Aber um den Bogen zu spannen, Harald, auf das, was du gerade gesagt hast, wenn ich also limitiert bin und die meisten Mannschaften besser besetzt sind, wie der VfL Osnabrück. Was mir aufgefallen ist halt bei den Spielen ist, wir wollen noch mit allen Fußball spielen. Also es gibt zwei Klassiker im Abstiegskampf, die du beherrschen musst und die du auch umsetzen musst, wenn du die Klasse halten willst, wenn du limitiert bist, wenn du von der Qualität halt nicht so stark bist. Das ist tief stehen, wenig zulassen, keine Gegentore, also 30 Meter vom Tor, wirklich alles unter Druck setzen, intelligent kämpfen, ohne Freistöße, ohne Gelbe, ohne rote Karten, ohne Elfmeter, also intelligent kämpfen. Dann, wenn ich im Ballbesitz komme, kann ich kontern über Tempo. Das ist eine Maßnahme. Und die zweite ist, was über Standard zu machen. Ne? So, dann brauche ich aber einen Spieler, der 4 Freistöße rausholt in der ersten Halbzeit, das macht 10 im ganzen Spiel und noch einen, der in der Standard spielen kann. Das sind zwei Klassiker im Abstiegskampf, die ich so oft wie möglich besser besetzte Mannschaften schlagen kann. Und ich sehe den VfL in letzter Zeit, die wollen mit allen Fußball spielen, egal wo sie hinfahren. Auch mit den Mannschaften, die Personal besser besetzt sind. Und das ist schon mal kein optimales Verhalten, wenn ich punkten will.
Also, These von Ansgar. Letztlich, es wird falsch gespielt, nicht der Situation angepasst. Man verlässt sich offenbar immer noch auf die Zielsetzung, wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln, was ja in der Vorrunde auch ganz, ganz gut aussah. Aber hat dann irgendwo den Punkt verpasst vielleicht? Umzuschalten auf Abstiegskampf? Also, Uwe, du wolltest was sagen? Oder?
Ja, ich wollte was sagen. Ja, ich wollte mich jetzt dann nicht vordrängen. Okay. Also ich bin ja bei vielen Punkten eins mit den Jungs. Wie gesagt, zu Hause, wir haben zu wenig gelbe Karten, taktische Fouls, sag ich mal so einfach, wo die durchlaufen. Gibt ja viele Beispiele. Dann muss man auch sagen, also meiner Meinung nach, Stefan sagte ja, dass die Qualität fehlt. Natürlich hat man Alba vielleicht verloren und nachher Moritz Heyer auch. Aber man hat sich ja auch wieder, auch wenn man im Vorfeld der Saison guckt, man kriegt einen Reis hier rüber nach Osnabrück, wo alle was dann bekommt, ob der den von Barcelona bekommt, gibt's doch gar nicht. Dann kommt die Frage, was ist hier mit Kerk und wie sie alle heißen. Da haben wir uns ja von der Qualität her, meiner Meinung nach ja schon gewissentlich verstärkt. Nur man ist ja irgendwo dann wirklich in so ein Loch gefallen. Und also wie gesagt, zu Hause geht gar nicht, dass man so die Spiele verliert. Da muss man wirklich sagen, und ich finde auch von draußen, das ist jetzt ja unter Markus auch nicht viel besser geworden, viele Mannschaften haben ja so eine richtige, da brennt die Bank, sage ich mal einfach so. Ne? Der Trainer, Daniel hört man immer. Und ich glaube auch, dass es im Nachhinein auch natürlich ein unheimliches Potenzial von Daniel fehlt und von Merlin, weil die haben immer sehr, sehr viel gecoacht, sehr viel gemacht und auch sehr viel einfallen lassen, auch außerhalb des Platzes. Das ja auch unheimlich wichtig war. Das ist das, was meiner Meinung nach alles fehlt und das kommt dann halt dazu. Also keine Ahnung. Und dann 12 Heimspiele verlieren, das geht einfach nicht. Dann kommst du in so einen Strudel rein, wo du einfach sagen musst, aber wie gesagt, ihr habt alle recht, dann musst du mal 0-0 spielen, dann musst du halt hinten alle dicht machen, dann hat man einen guten Torwart und dann musst du über Standard kommen, wie Antwort oder sonst einer sagte, Und dann gewinnst du auch mal wieder ein Spiel. Dann löst sich auch der Knoten und dann kommst du auch wieder da raus.
Wenn ich da nochmal ergänzen darf.
Gerne, Christian.
Wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich finde, das ist immer so eine Sache zwischen Mannschaft und Trainer. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die Qualität schlechter geworden ist gegenüber der letzten Saison. Eher sogar in der Breite ein Tick besser. Und ich glaube auch, dass das ein Kader ist, der zweitligareif ist, was man auch in der Hinrunde gesehen hat. Man könnte jetzt sogar provokativ sagen, okay, die ersten 10, 11, 12, 13 Spiele war noch der Überhang von dem Trainer Daniel Thune, was Uwe gerade, glaube ich, andeuten wollte. Das glaube ich sogar, dass es so ist. Die Mannschaft hatte einen taktischen Faden, den sie natürlich mit über die Saison, über diese kurze Sommerpause mitgenommen hat. Dann kam der neue Trainer, da ging der dann irgendwann nach und nach verloren. Das passiert ja nicht direkt am ersten Saisonspiel. Man hat das ja noch intus. Man weiß das ja selber nach dem Trainerwechsel, wenn die Mannschaft, die ist ja im Großen und Ganzen zusammengeblieben, dann hält sich das eine Weile. Irgendwann geht dann trotzdem der Leitfaden weg und das ist bei der Mannschaft definitiv passiert, meiner Meinung nach.
Genau.
Jetzt wollen sie seit dem, keine Ahnung, letztes Jahr im November, wollen sie das natürlich weiterhin auf ihre Art und Weise spielerisch lösen, haben aber gar kein Mittel mehr dazu, weil sie nicht wissen, wie es geht, weil sie es vielleicht auch nicht mehr vermittelt bekommen. Wie gesagt, ich bin nicht täglich beim Training oder überhaupt nicht, aber das lässt sich vermuten, wenn man sie anguckt, weil sie teilweise wirklich ratlos sind, nicht nur in den Gesichtern, sondern auch in ihrer Spielweise und dieses spielerisch lösen, ganz ehrlich, wenn man wirklich mal auf die Spiele guckt, ist es doch letztendlich, der Ball wird nach links gespielt, nach rechts gespielt, dann wird er zum Torwart zurückgespielt und der haut den dann eh lang. Also das ist ja schon lange kein spielerischer Ansatz mehr, wenn man ehrlich ist. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann kann ich auch gleich so spielen, wie es Ansgar gesagt hat, dreckig, mit Zweikampf, Bälle langhauen, vorne Freischüsse reinholen, Ecken, Eckball oder auf Standards gehen, wenn ich es eh nicht spielerisch lösen kann. Und da fehlt so ein bisschen so dieser Change. Okay, jetzt spielen wir mal wieder einen Abschiedskandidat und ich glaube, das haben sie verpasst.
Was du gerade sagst, ganz kurz dazu, das ist ja gerade das Entscheidende. Du bist ja im Abschiedskampf, du bist ja jetzt voll drin, mittendrin. Und du musst dann wirklich genau das machen, was dann, du brauchst Mut im Abschiedskampf, du brauchst Selbstvertrauen. Das holst du dir aber nicht, wenn du alles fußballerisch lösen willst. Ne? Da machst du mehr Fehler, da kommt das eine zum anderen. Das bedeutet aber auch, dass der Trainer die Mannschaft danach ausrichten muss. Du musst normalerweise drei kopfballstarke Spieler haben. Einen offensiven, einen aus dem Mittelfeld, einen aus der Innenverteidigung. Bei Standards für dich, wenn du ein Tor machen willst. Und es hilft natürlich auch bei Standards gegen dich, wenn du dann mal was verteidigen musst. Aber das erkenne ich alles nicht. Also ich finde, dass der VfL Osnabrück wirklich im Abschiedskampf nicht das macht,
was er muss.
Nicht auf die Stärken besinnt, die du wirklich im Abschiedskampf brauchst. Und dann, wenn du dann natürlich, ich sage das einfach mal, den Trainer Feldhoff holst im Abstiegskampf, der fachlich sicherlich top ist auf allerhöchstem Niveau und das ist alles kein Thema. Aber er ist nicht der emotionalste. So, und du brauchst im Abstiegskampf aber Emotionen. Und wenn die nicht aus der Mannschaft kommen oder wenn das sich ein anderer auffängt und der Trainer das von Haus aus nicht mitbringt, ne? Im Favre, in Dortmund, dem wollten sie auch Emotionen andichten, aber der Typ war ja einfach nicht. Aber im Abstiegskampf brauchst du diese Emotionen. Du musst ein Kollektiv anzünden, du musst einen Spieler einzeln anzünden, notfalls auch eine ganze Stadt anzünden. Was Tommy gesagt hat am Anfang des Gesprächs, um alle jetzt wieder mit ins Boot zu nehmen und eine klare Zielrichtung ausgeben, wir wollen die Klasse halten. Und das wird schwierig ohne Emotion auf dem Platz und neben dem Platz.
Mit anderen Worten, Ansgar, wenn du sagst, ohne Emotion, da sind wir ja bei der Trainerfrage zwangsläufig. Einmal A und B, was Christian vorhin sagte, dreckiges Spiel erfordert auch Drecksäcke, die berühmten Drecksäcke in der Mannschaft. Wenn wir da vielleicht mal anknüpfen, Drecksäcke in der Truppe, wo sind die? Wer ist das? Da ist keiner, der sich aufdrängt. Ich möchte nicht wissen, was ein Alvarez jetzt in dieser Situation gemacht hätte. Wen seht ihr da?
Ich fühle mich gerade angesprochen, du hast Drecksack gesagt, ne?
Ja.
Ich fühle mich auch angesprochen, Tommy, aber mach du mal.
Genau, Uwe, gerne. Ich dränge mich dann mal rein als Drecksack. In der Tat, das stimmt schon. Da müsste wirklich vielleicht der ein oder andere im besten Fall sein, der mal plötzlich im 16er da rumwirbelt wie ein Alba oder ich, wo die Leute schon die Augen verdrehen. Boah, jetzt schmeißt er sich wieder auf den Boden. So, aber irgendwann pfeift der Schiri doch mal. Und irgendwann holst du den Freistoß raus. Ansgar sagte das gerade. Du hast zumindest Aktionen wieder vorne. Es geht gar nicht um früher oder sonst was. Aber die Jungs auf dem Feld, Die sind momentan auch ein bisschen zu brav, aber die haben natürlich auch gerade die mentale Stärke nicht, um da jetzt einen Turnaround zu schaffen. Deswegen glaube ich nach wie vor, dass es gar nicht unbedingt das Problem innerhalb der Truppe ist, sondern dass von außen, da sind wir auch gerade beim Thema, dass da irgendwie ein Stück weit mehr Impulse kommen sollten und hoffentlich auch noch kommen. Das ist alles richtig, was der VfL in den letzten Jahren gemacht hat. Es wurde gut gearbeitet, vielleicht sogar viel besser als in den Jahren zuvor. Und trotzdem zeigt sich jetzt, vielleicht ist es doch ein bisschen zu brav und zu nüchtern, wie gerade gearbeitet wird. Und der berühmte Drecksack, vielleicht gibt's den auch von außen, wenn er innerhalb der Mannschaft nicht ist.
Ich glaube, wenn er innerhalb der Mannschaft nicht ist, dann kriegst du es von außen noch nicht rein. Also wenn du im Abstiegskampf bist und findest dann keine Leute, die Verantwortung auch übernehmen wollen, was auf dem Platz ist, mit so Aktionen, wie du vielleicht auch gerade gesagt hast, also wie du gemeint hast, einfach mal hinwerfen, ein bisschen theatralisch provozieren, natürlich in den richtigen Zonen die Fouls auch begehen und nicht wie in den letzten 7 Spiele 6 Elfmeter im eigenen 16er, sondern das alles vorverlagen. Irgendwie hat immer taktische Fouls gesagt, an richtigen Stellen taktische Fouls, den Gegnern das Spiel, ihr eigenes Offensivspiel viel früher kaputt machen, auch durch Fouls unterbrechen. Also das ist im Abstiegskampf absolut legitim. War ich auch kein Riesenfreund von, habe ich auch irgendwann gelernt, als ich wirklich dann Verteidiger war und das auch angenommen hatte. Aber du brauchst einfach die Leute in der Kabine. Wir haben mit dem KSC mit einer guten Truppe im Abschiedskampf gesteckt und hatten 4 Trainer in dieser einen Saison. Wenn wir uns darauf verlassen hätten, dass der übernächste und nächste Trainer uns aus dem Schlamassel reißt, wären wir auch abgestiegen. Auch mit einer Truppe mit Jaschwili, Engelhardt, Mutzen, wie sie alle hießen, die alle erste Liga lange gespielt haben. Hätte nicht geklappt, wenn nicht innerhalb der Truppe Jungs gesagt hätten, ja, wir müssen jetzt eklig sein. Wir müssen.
Ja, aber
wenn auf dem Platz die Signalwirkung zeigen, ich bin heute da. Und das muss ich als Spieler und jeder Einzelne auf dem Feld auch zeigen.
Aber
dann steckt das den anderen an. Dann kann das die kleine Flamme sein, die den nächsten zeigt, oh ja, der ist heute da, kann ich auch.
Ja, Andi Schäfer, danke. Ich würde mal entgegnen, wenn ich jetzt die Mentalität betrachte oder auch die Robustheit und die Bereitschaft, diese Punkte alle anzugehen, dann sehe ich natürlich Timo Beermann, dann sehe ich natürlich auch Marc Heider vorne als Mentalitätsspieler. Ich sehe auch den David Blacher nach wie vor in einer Führungsrolle. Es ist für mich nicht ganz erklärlich, warum er seine Position so eingebüßt hat, auch wenn es für ihn am Ende seiner Karriere oder gegen Ende seiner Karriere natürlich auch alles schwerer wird. Aber habe ich nicht ganz verstanden, warum man diesen Führungsspieler relativ vernachlässigt hat. Da sind wir aber jetzt bei Personalien. Ich will noch mal einen Moment bei der Frage bleiben, wie konnte es so weit kommen? Wir haben festgestellt gemeinsam, dass die Mannschaft aus dem Jahr trotz eines leichten Leistungsabfalls sehr zufrieden gegangen ist und startete dann nach der im Grunde ja nicht vorhandene Winterpause mit einem 2:1 in Kiel. Das war am Ende ein glücklicher Sieg, weil die Osnabrücker da sich auf Philipp Kühn verlassen konnten und doch nochmal mächtig unter Druck gerieten. Aber vom Fußballerischen her hatten sie die Kieler doch an dem Tag zumindest beherrscht und verdient gewonnen. Danach hat eigentlich niemand mehr daran geglaubt, ist meine Theorie. Man hat sich zu sicher gefühlt und hat auch nicht mehr, glaube ich, unbedingt daran gedacht, auf dem Transfermarkt für richtige Sofortverstärkung zu sorgen. Und dann kam dieses Spiel gegen Würzburg, das schon fast gewonnen war nach einer Stunde. Den Eindruck machte die Mannschaft, führte 1-0. Plötzlich hieß es 1-3 und das wurde verloren gegen den abgeschlagenen Letzten. Und dann kam die Demontage von Hamburg. Und ich glaube, seitdem hat die Mannschaft einen Knacks erlitten. Gibt es so etwas? Oder ist das die Außensicht von uns Journalisten, dieser berühmte, da hat es einen Knacks gegeben? Christian. Oder wer anders? Gibt es diese... Ist das praxisrelevant oder ich sag dir, nee, das ist Journalistenlaberei?
Also für mich ist das Journalistenlaberei, weil letzten Endes muss man ja sagen, okay, das Spiel in Hamburg war mit Daniel und so weiter. Schlimm war sicherlich das Spiel zu Hause gegen Würzburg, ja, das muss man so sehen. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, die ganze Historie der Saison. Wir haben ja eben richtig festgestellt durch Daniel. So, und dann ist mit dem Trainer sicherlich mit dem Marco Grote nicht so gelaufen, wie man es von der Entwicklung her gesehen hat. Und ich habe gestern auch, ich glaube, das war du, Harald, das Interview mit Benny Schmedes gesehen, der ja auch gestern sagte, der sich ja auch toll der Kritik stellt, der ja auch in den ersten beiden Jahren einen super Job gemacht hat, der aber momentan, sag ich mal so, nicht so glücklich agiert aus meiner Sicht. Er sagte ja, wir können aber nicht vergessen, das Fußballerisch zu lösen oder was. Da sind wir wieder bei unserem Punkt von eben. Ich muss mich aus so einem Knacks rausarbeiten. Da muss ich halt Emotionen haben. Da muss ich halt Dampf machen. Da muss ich halt, na klar kann man nicht Mannschaft dran machen in Corona-Zeiten. Alles völlig klar, ne? Nur halt, trotzdem muss ich Tricks und Kniffs haben als Trainer, als sportlicher Leiter oder aus dem Umfeld, um halt das alles zu pushen und nach vorne zu bringen. Und nochmal, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Mannschaft besser ist als im letzten Jahr. Und dass man in so eine Situation reingekommen ist, hänge ich mit dem HSV-Spiel zusammen. Weil es war ein besonderes Spiel. Keine Ahnung, und irgendwann ist man dann in so einem Loch drin. Aber dafür gibt es denn die Leute, ob von außen oder von innen. Aber die müssen mir was einfallen lassen. Und ich hätte auch Markus Feldhoff wahrscheinlich nicht als Trainer verpflichtet, sondern einen, der halt Emotionen zeigt. Ich will auch Markus seine Arbeit in keinster Weise bewerten oder abwerten. Steht mir auch gar nicht zu als Außenstehender. Nur halt jemand, der wirklich Emotionen zeigt. Und auch wenn man jetzt die Spiele sieht, die letzte Woche, die drei Heimspiele, ich habe von der Bank habe ich keinen Ton großartig gehört. Man hörte Uwe Röser wechseln draußen als Düsseldorfer Trainer, ja. Auch das nicht böse gemeint, sondern den hörte man das ganze Spiel mit klaren taktischen Anweisungen. Und das, was mir einfach fehlt. Und Philipp Kühn ist noch meinetwegen noch ein Drecksack, den hört man eigentlich das ganze Spiel, aber der ist ein Torwart. Maurice Papp müsste noch jemand sein, der halt dabei ist. Und dann haben wir auch noch, auch wenn der von vielen sicherlich kritisiert wird, wie Tafatofer, der ja auf der Sechs mit David zusammen dann schon die beiden Jahre sehr prägnant war im Aufstiegsjahr und im Klassenerhaltsjahr. Da hat man ja genug Leute, die da sind. Sicherlich hat man nach vorne hin nicht den richtigen Plan. Man hat hier keinen Ansgar, man hat hier keinen Christian Glasen, keinen Tommy Reichsberger, das möchte ich fehlen halt, oder ein Alva wie im letzten Jahr. Alva ist ja genauso ein Spieler, wie Tommy, der tritt sich selber auf die Beine und der meint, dann ist Schienbein gebrochen. Gibt einen Fall, der Ball geht ins Tor, nicht? Aber vom Matchplan her muss man sagen, die Null muss stehen und dann muss man halt über Standard oder irgendwo dann halt das Glück erzwingen und das kann man. Und deswegen glaube ich nicht, dass das am Anfang so ein Loch gegriffen hat. Harald, um die Frage nochmal zu Ende zu beantworten, dass das einfach andere Gründe hat.
Also ich glaube auch, Harald, auf deine Frage bezogen, wenn man von vornherein mit einer anderen Zielsetzung in die Saison geht, dann glaube ich, kann sowas passieren, dass man in so einen Strudel gerät, wo man sagt, oh, hier, wir haben uns in ganz anderen Sphären bewegt, den Fußball, den wir spielen wollen, der funktioniert nicht für den Aufstiegsränge. Wir befinden uns plötzlich in der Sphäre, wo wir gar nicht dachten. Das kann eher passieren, wenn man, glaube ich, die Ziele anders formuliert. Das ist natürlich eine interne Frage, ob man nach 25 Tagen Ziele anders formuliert hat und den Jungs vielleicht was vorgegaukelt hat. Aber ich glaube, wenn hinten dran genug Leute sind, die das moderieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft von sich aus plötzlich denkt, man war ja auch nicht Erster 10 Spieltage lang, also man hat auch Spiele verloren, auch in der Hinrunde schon, dass die dann plötzlich sich in anderen Sphären denken und deshalb im Abstiegskampf nicht klappt. Aber da muss man halt im Hintergrund fragen, was da für Ziele formuliert sind oder ob das geändert worden ist während der Saison, was ich mir nicht vorstellen kann.
Also, wenn ich das nochmal ergänzen darf, ich glaube wirklich, dass auch nicht ein Spiel ist, also dass das ein schleichender Prozess ist. Sie haben halt im ersten Drittel der Saison haben sie auch wirklich gut gespielt. Ja, vielleicht haben sie manchmal auch über ihrem Niveau gespielt. Keine Frage, das war auch so. Und das eine oder andere Spiel mit Sicherheit auch glücklich gewonnen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das eine Mannschaft ist, die sich überschätzt. Da, glaube ich, sind die Charaktere, wenn man so auf die Interviews hört, ich glaube schon, dass sie sich selbst gut einschätzen können. Aber genau das ist, glaube ich, jetzt das Problem. Sie kriegen es nicht hin, ihr Spiel zu ändern, weil vielleicht auch ihnen der Leitfaden nicht gegeben wird. Und das meine ich mit diesen ratlosen Gesichtern. Ich sehe es immer so, wenn man, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, ja, so ein Reichenberger oder so, der sich mal im 16er fallen lässt, ja, aber da muss der Ball ja zumindest in der Nähe des 16ers sein oder zumindest mal da ab und zu mal reinkommen. Und wenn es durch eine Flanke ist oder durch einen Standard, die Verbindung vom Mittelfeld überhaupt in den 16er reinzukommen, also jetzt im letzten Spiel oder die letzten drei Spiele, könnte man immer auch mal fragen, wie oft ist der Ball dann überhaupt in den 16er geflogen in 270 Minuten? Ja, 5-mal. Und die Tore fallen ja nun mal im 16er. Auf der anderen Seite finde ich, dass sie sich auch immer zu tief reinfallen lassen, eben die Zweikämpfe nicht vorm 16er gewinnen, sondern ja, man kann die letzten 4 Meter, also man könnte sagen, das ist ein Amateurfehler, aber das ist dann ja auch diese Verunsicherung. Ich gehe immer weiter zurück. Oh, scheiße, jetzt steht der Gegenspieler schon im 16er. Ja, dann faul ich ihn und da ist ein Elfmeter. Und in der heutigen Zeit wird immer jeder kleine Berührung, jedes Handspiel wird gepfiffen. Und dadurch komme ich immer wieder in diese negative Bahn rein. Und das ist natürlich dann so wieder dieses Mentale, weil ich automatisch als Mannschaft mich immer weiter zurückziehe und dann auf einmal im 16er stehe und dann die Zweikämpfe im 16er führen muss. Und dann ist eben jeder Zweikampf, die anderen haben auch so Drecksäcke in der Mannschaft, Der von Regensburg, der hat sich gefreut, dass er am Abend wurde, hat sich direkt hingeschmissen, Elfmeter. So, und in diese, genau in diese Szene müssen wir auch reinkommen. Wir müssen vorne in den 16er reinkommen. Und wenn es durch eine Flanke ist oder was ich, oder durch einen langen Einwurf, aber immer da im Mittelfeld von links nach rechts zu spielen, das ist nicht zielführend. Dann lieber vorne den Ball verlieren, alle wieder hin reinstellen, was Ansgar gerade gesagt hat, verteidigen und dann, ja, meinetwegen auch lange Bälle nach vorne und.
Aber nochmal, das waren Fragen, die wir auch in diese Richtung gestellt haben, aber da haben wir eigentlich in der Tendenz auch von Spielern die Antwort bekommen, das ist nicht unser Stil, wir können es fußballerisch lösen, wir haben die Qualität. Das sind eigentlich in der Tendenz von Trainer, von Marco Grote, von Benjamin Schwedes und von Spielern die Antwort gewesen. Also das ist
relativ eindeutig. Aber Harald, was du gerade sagst, Qualität ist ja auch, dass selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ne, ja, wenn ich Qualität habe, jetzt sage ich mal wie Leipzig oder wie Bayern und ich habe einen Dreckstag, dann gewinne ich in Bielefeld oder in Bochum oder in Freiburg trotzdem. Aber wir haben jetzt 12 Heimspiele hintereinander nicht gewonnen. Also
nee, verloren.
Ich würde schon sagen, dass wir auch Qualitätsprobleme haben und dass man dann sein Spielstil auf den Abschiedskampf abstimmen muss. Und das sehe ich beim VfL nicht. Wir spielen einfach Fußball, als wäre nichts gewesen. Wir müssen uns da dringend umstellen und dafür ist nun mal auch ein Trainer zuständig. Ne? Und der muss dann auch, wenn das aus der Mannschaft nicht kommt, das Emotionale da reinbringen. Und das sind natürlich auch ein Stück weit Erfahrungswerte. Also wenn ich im Abschiedskampf bin und ich bin Manager vom Verein von Osnabrück, dann weiß ich brauche Mut, ich brauche Selbstvertrauen, alles, was du normalerweise nicht hast, wenn du unten drinne bist, aber das muss ich vermitteln können. Und ich brauche einen Trainer, der den Jungs dann sagt, so, wir wehren uns jetzt bis zum Schluss, der das im Kollektiv rüberbringt und auch individuell Spieler dann drauf einstellen kann auf diesen Abschiedskampf. Aber was ich gesehen habe von außen, das ist mutlos, das ist ohne Emotionen. Und wenn der Funke dann nicht von außen kommt, die Fans sind eh schon nicht im Stadion, die hätten das natürlich auch richtigerweise, logischerweise, gerade an der Bremer Brücke gerne übernommen. Geht aber nicht, höhere Gewalt, Corona ist für alle gleich. Aber das ist der Job dann vom Trainer, die Mannschaft so auszurichten, dass sie im Abschiedskampf bestehen kann.
Danke, Ansgar. Stefan, wir sollten in die Schlussrunde gehen. Was ist die entscheidende Frage eigentlich jetzt? Geht ja nicht um Glaube, Hoffnung, sondern was ihr tun würdet, das interessiert uns. Oder Stefan, was würdest du sagen?
Naja, was ist überhaupt jetzt noch in diesen 5 Spielen möglich? Du hast ja gestern Benjamin Schmedes auch die Frage gestellt, würde jetzt in dieser Phase nochmal ein Trainerwechsel etwas bewirken. Ich wäre auch dafür und würde dafür plädieren, jetzt nochmal das Ruder rumzulegen, aber Benjamin Schmedes schließt das ja aus. Was meint ihr? Würde jetzt nochmal ein Trainerwechsel in diesen 5 Spielen nützen oder wie soll der Hebel noch umgelegt werden, nach all dem, was wir jetzt diskutiert haben?
Ja, gut, das antworte ich mal als Erster. Also meine Vorstellung ist, es gibt einen Trainerwechsel. Die Frage ist, welcher Trainer wäre auf dem Markt zu finden. Ich glaube schon einfach, dass man halt das Ruder rumreißen kann durch eine große Aggressivität, durch Emotionalität, Mentalität, haben wir alles schon durchgehabt gerade. Und die absolute Fokussierung, natürlich verkrampft man dann, aber dann kann ich besser verkrampfen, weil ich so davon überzeugt bin, muss hinten meinen Laden im Griff halten, haben wir alles auch schon gehabt hier. Nicht im 16er Fouls machen und so weiter und so fort, versuchen mehr nach vorne zu spielen, auch wirklich. Da muss ich jetzt keinen Fußball spielen, primitiven Fußballbälle nach vorne, versuchen Standards rauszuholen, um dann halt mal so ein Spiel zu gewinnen. Und Trainerwechsel, wenn ein Trainer da ist, der das verkörpert, was den VfL ja so auszeichnet, dieses Malochen. Und wir haben es ja auch oft schon gehabt, dass die Rückrunde schlechter war als die Hinrunde, die Trainingsbedingungen und so weiter und so fort. Das sind ja auch, glaube ich, ganz viele Spieler, die keine Verträge für die neue Saison haben. Auch das ist ein Thema, was wir jetzt gar nicht besprochen haben. Sicherheit für die Spieler vielleicht mal irgendwann. Aber wir wollen ja über den Trainerwechsel sprechen, also oder über einen vermeintlichen Trainerwechsel sprechen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen nach 6 Spielen. Ob jetzt wahrscheinlich ein bisschen Aktionismus, nur vom Prinzip her. Ich weiß nicht, wie Markus an die Mannschaft kommt, ob er sie richtig heiß macht, ob er sie richtig vernünftig verrückt macht. Konnte man bei den letzten 3 Heimspielen nicht so sehen. Aber wie gesagt, in der Kabine sind wir ja alle nicht mehr, leider.
Bitte, was ist zu tun? Ich modifiziere die Frage mal so. Ist der Trainerwechsel ist eine Option, die an die man im Fußball in solchen Situationen logischerweise denkt. Gibt es andere konkrete Handlungsvorstellungen von euch, wie man jetzt nochmal diesen Impuls geben kann? Gibt ja personelle Entscheidungen, taktische Entscheidungen, in der Ansprache etwas zu ändern. Ich weiß es nicht.
Also
Andi Schäfer.
Das Trainerwechsel ist ja ein ganz heißes Eisen. Ich bin aus meiner eigenen Erfahrung, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, aus der Karlsruher Zeit, in 2 Jahren 6 Trainer zu haben, 3 sportliche Leiter und 2 Präsidenten oder 3 Präsidenten, ist für keinen Spieler und für keinen Verein gut. Ich glaube auch, dass jetzt zu dem Zeitpunkt sind jetzt noch 5 Spiele. Jetzt haben wir also vor allen Dingen in der kurzen Zeit, jetzt noch in der englischen Woche, wäre für mich keine Option, den Trainer zu wechseln. Ich glaube an die Eigenverantwortlichkeit, oder sie fordert das irgendwie auch ein, die Eigenverantwortlichkeit von jedem Einzelnen. Wenn das nicht jeder Einzelne kapiert und sagt, ich muss jetzt was in die Waagschale werfen,
ja,
dann kann auch kein anderer Trainer was ausrichten. Wenn Uwe sagt, es laufen noch viele Verträge aus, gerade dann müssen sich alle und wollen sich alle noch zeigen. Besten Argumente sind jetzt zu punkten und in der Liga zu bleiben. Dann kann ich aber als Spieler auch selber besser verhandeln oder habe bessere Argumente. Jetzt werden die Spieler, die absteigen, die werden auch nicht mehr gerne genommen bei 2 Liga-Vereinen. Das ist ja auch schon lange vorbei.
Ja, Fakt ist ja, wenn du die Körpersprache der Spieler siehst, dann frage ich mich schon bei dem einen oder anderen. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, also nicht komplett, aber auch bei dem einen oder anderen. Im Zweikampf, im Abschießkampf, den muss ich jetzt persönlich nehmen. Ob offensiv Zweikampf oder defensiv Zweikampf, den will ich auf gar keinen Fall verlieren. So, und das wäre dann so eine Kettenreaktion. Dann müssen aber jetzt ein paar Spieler kommen, die den Club verteidigen, die Stadt verteidigen.
Das ist nur klar. Das musst du
herbeiführen. Also mit anderen Worten, normalerweise, wenn das aus der Mannschaft nicht kommt, ein Trainer ist da elementar. Also wenn du jetzt eine 8000er besteigen willst, ne, und du hast 15 Leute im Kader, 5 wollen dahin, 5 vielleicht und 5 gar nicht, dann ist es der Job des Trainers, alle auf dieses eine Ziel einzuschwören und allen klar zu machen, Leute, wir wollen da alle hoch, wir müssen da alle hoch, weil nur wenn wir die Kräfte bündeln, werden wir den Abstieg vermeiden, werden wir die Klasse halten. Und das sehe ich gerade nicht, ne, dass das auf dem Platz zu sehen ist. Und wenn das nicht innerhalb aus der Mannschaft rauskommt, wenn nicht jeder Einzelne sagt, was du gerade sagst, was kann ich dazu beitragen, damit wir hier die Klasse halten? Dieses Individuelle. Wenn das nicht die Mehrheit in der Mannschaft ist und ich sehe das aktuell nicht, dann muss es von außen kommen. Durch Einzelgespräche oder das ganze Kollektiv mal zusammenbringen, weil du musst ja eins machen. Auch wenn es fußballerisch nicht läuft. Das hatten wir ja schon. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst 12-mal zu Hause verloren. Das ist ja krasser Wahnsinn. Da musst du dich wehren. Da musst du dich wehren in jedem verdammten Spiel. Und 5 Spiele. Wir haben hier keine Champions League, wir haben keinen DFB-Pokal, wir haben hier keine Nationalspieler. Du kannst 5-mal alles reinknallen, ob es nachher reicht. Ganz ehrlich, ich war selber mal dabei, hat nicht gereicht. Aber in der Truppe, in der ich gespielt habe, wir haben alles reingeknallt, was wir hatten. Hat trotzdem nicht gereicht. Aber darum geht es jetzt gerade. Weil nur wenn du das tust, hast du überhaupt den Hauch einer Chance, die Klasse zu halten.
Tommy und Christian, welchen Impuls würdet ihr setzen?
Gute Frage. Es ist am Ende nicht klar zu beantworten. Ich glaube, dass die Entscheidung, die vor ein paar Wochen getroffen wurde, einen Trainer zu wählen, dass die dann, wenn die richtige oder die falsche war, das ist auch noch utopisch. Ich hatte seinerzeit für mich gedacht, wie gesagt, jetzt hast du die Chance, nochmal alles zu wecken. Das Umfeld, die Mannschaft, die ganzen Fans, du hast immer gesagt, ey, jetzt rüttel ich nochmal wach. Also da gibt es ja genug Namen, die immer mal wieder reinfallen und der eine ist vielleicht richtig und der andere noch richtiger. Und da wurde sich aber entschieden für das derzeitige Konzept, für den Weg, den der VfL sich ausgemalt hat in den letzten Monaten, Jahren aufgebaut auch hat, das Konzept weiterzuführen. Und vielleicht, ich weiß, also natürlich hat man nicht gesagt, ja, wir gehen auch in die 3. Liga so in der Konstellation, wir ziehen aber unseren Weg durch. Ich glaube, dass die Entscheidung strategisch da entweder falsch getroffen wurde, hoffentlich richtig. Ich würde Markus aus jeder Kritik erstmal rausnehmen wollen, weil wenn man Fälle holt, weiß man genau, was man von Fälle kriegt. Und ich glaube auch, dass alles, was Fälle tun kann und wie er ist, das tut er auch rein. Ich glaube schon, dass die Mannschaft ihn in der Sitzung erreicht oder er die Mannschaft so rum. Aber wir können nicht erwarten von ihm, dass er wie ein HB-Männchen an der Linie steht und die Stühle kaputt tritt. Da gibt es ja das Bild von Pele und ihm, wo Pele ihn wieder fast auffrisst und Fälle einfach ruhig und vernünftig nebendran. Der ist so und der andere ist so. Andi, du kennst ihn auch, Fälle. Der saß 6 Jahre lang neben mir in der Kabine. Der hat schon seine Emotionen, kanalisiert das aber anders. Also, was ich damit sagen will, an Fälle will ich es wirklich nicht festmachen. Das wäre sehr unfair. Das ist jetzt die ärmste Sau in der Stadt.
Das muss ich jetzt mal einwerfen, zumal er durchaus auch versucht hat, diese Impulse zu setzen, über die wir sprechen. Erstens, das wäre noch eine interessante Frage, in der Pause, in der Länderspielpause, nach seinem Einstand schon nochmal im Training was draufgepackt. Er hat nochmal versucht, ein bisschen an Frische, an Intensität möglich zu machen. Und das war in Karlsruhe da. Karlsruhe war ein gutes Spiel vom VfL. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die alte Intensität in Zweikampfen, in den Tempoläufen wieder da war. Nur leider ist es nicht gelungen, das zu halten. Da haben wir uns auch an der Stelle gefragt, ist die Mannschaft so fit, wie man heutzutage in der zweiten Bundesliga fit sein muss? Ich rede von nicht von mentalen Dingen, die sind ja noch schwerer zu ergründen. Aber diese Fitness, das sind die Basics. Was habt ihr da für einen Eindruck? Christian, du kommst gleich noch mit deinem Impuls, aber das wollte ich mal eben einwerfen, die Frage.
Also es wirkt natürlich so, wie du sagst, dass da Körner fehlen in der Zeit. Aber das ist einfach auch an die mentale Geschichte zu koppeln. Also ich weiß nicht, ich würde da, gerade Fell ist ja ein absoluter Experte, was Fitness betrifft. Und so wie er das in der Öffentlichkeit vertreten hat, nach der Bestandsaufnahme, die er gemacht hat, hat er gesagt, die Mannschaft hat die Klasse und auch körperlich ist sie auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und das verliere ich gerade bei dem Spielrhythmus, den die gerade haben, das verliere ich nicht in 4, 5, 6 Wochen. Dann hätte jetzt ein Shutdown kommen müssen und keine Spiele stattfinden, dann vielleicht ohne Spielpraxis. Aber da nehme ich denen was ab, dass das eigentlich nicht sein kann. Deshalb sage ich eher, das ist die mentale Sache, die die Beine schwer machen.
Ja, aber das ist ja auch ein Erfahrungswert, wo wir da gerade sind, was du jetzt gerade sagst. Wenn ich zum Beispiel jetzt, da muss man auch mal den sportlichen Leiter, ich bin im Abschiedskampf. So, ich hatte jetzt 39 Trainer und ich war einige Mal im Abschiedskampf in meinem Leben. So, da muss ich auch wissen, dass ich einen Trainer brauche, der einen Spieler anzünden kann, eine Mannschaft, ein Kollektiv und notfalls auch eine ganze Stadt emotional. Ich möchte jetzt, wie gesagt, Feldhoff ist für mich ein Experte, aber ihm da nicht zu nahe treten. Aber das ist ja nicht, das weiß ich aber vorher. Also ich kann diesen Trainer im Abschiedskampf meiner Meinung nach nicht holen, weil ich andere Qualitäten im Abschiedskampf brauche.
Also nochmal, ich wollte nicht mit dem Thema Fitness sagen, dass das in Felles Verantwortung fällt. Das ist ja langfristiger gelegt. Er hat versucht, glaube ich, in der Länderspielpause was aufzuholen. Jetzt kommt natürlich diese Terminkollision oder diese Terminballung dazu. Auch das Spiel gegen Kiel, das eigentlich am Montag sein sollte, ist jetzt nochmal 2 Tage vorher. Das sind Kleinigkeiten, aber die spielen am Ende einer Saison natürlich eine große Rolle. Christian, du bist uns noch schuldig. Die Frage ganz simpel, was würde der Trainer CC jetzt tun, um nochmal was zu wecken?
Leider hast du mich nicht vergessen. Sehe das auch so wie die meisten und wie Tommy es gerade gesagt hat. Eigentlich muss man ein bisschen zurückspulen. Da kann man ja eigentlich schon bei der Trainerverpflichtung von Grote anfangen. Weiß ich jetzt nicht, was der in den 5, 6 Monaten gemacht hat. Fakt ist definitiv beim Trainerwechsel von Grote zu Feldhoff. Die Auswahl des Trainers, das hatten wir gerade auch schon. Das hätte ich mit Sicherheit, wenn ich in der Verantwortung gewesen wäre, um das mal so zu sagen, hätte ich auch mir einen emotionalen Trainer gesucht, weil genau das war der vorherige ja auch nicht. Da hat man sich auch schon beschwert, da steht auch nur an der Seitenlinie rum und wie auch immer. Also es kommen kaum Impulse von außen, wenn man das so von außen betrachtet, überhaupt beurteilen kann, muss man auch mal dazu sagen. Dann vielleicht die erste Trainerentlassung auch zu spät, weil ich glaube, der hatte auch, glaube ich, 7 oder 8 Niederlagen, so spätestens nach dem HSV-Spiel, na, hätte man da vielleicht auch ein bisschen eher reagieren können. Wie gesagt, alles im Nachhinein betrachtet, ist man immer schlauer, das ist immer logisch. Und gut, jetzt ist aber ja so, jetzt ist dieser Trainer da, der neue, ist vielleicht nicht der richtige Trainer, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Ich glaube, vom Fachlichen auf, was man so hört, glaube ich auch, dass es ein sehr guter Trainer ist, ohne, wie gesagt, das im Detail zu kennen, immer dabei bemerkt. Gut, aber jetzt ist er da und ich weiß halt auch nicht, ob man, wenn man jetzt nochmal einen neuen Trainer holt, ob man das Alibi, das meinte Andi, glaube ich auch, für die Spieler dann nicht weiter erhöht, weil es muss definitiv auch aus der Mannschaft kommen, weil sonst kann ich 15 Trainer holen. Wie gesagt, bei Ansgar haben sie auch 39 probiert. Hat auch nicht geklappt. ist dein Spruch, wenn man es gleich weiß. Nein, aber ob man dann nicht sagt, okay, jetzt kommt.
Wenn du den Fußballer heute anguckst, die eigenen, das ist mir auch echt zu wenig. Deswegen muss man den Jungs auch mal sagen, ihr müsst auch anfangen, euch zu wehren.
Genau.
Genau. Bin ich gerade unsere Generation, ich habe 39 Trainer, 18 Vereine. Ich habe denen erzählt, was als nächstes passiert und nicht umgekehrt. Aber das ist vorbei.
Ja, richtig.
Meine Zeit, jetzt sind andere dran. Aber da muss was passieren, aber ganz dringend.
Genau, und ich verfolge jetzt auch nicht, Harald, jedes Interview von den Spielern, aber wenn sie immer noch glauben, sie lösen das Ding spielerisch, dann kann ich ja noch 18 Trainer holen, dann wird das nicht klappen. Und da, glaube ich, ist auch nicht immer nur der Trainer, da kann man immer sagen, ja, von außen Emotionen, das gehört alles dazu, bin ich voll dabei, aber aus dem inneren Mannschaftskreis, egal wer da auf dem Platz steht, da, wenn da nichts kommt, steigen sie ab. Und das ist für mich Fakt. Und da ist auch egal, wie der Trainer heißt.
Gut, wir machen eine kleine Schlussrunde. Ihr habt, ich sage das eingangs, viel erreicht, aber ihr habt auch alle diesen Moment des Abstiegs erlebt. Da würde ich ganz gerne, was habt ihr für Erinnerungen an diese Phase eurer Karriere? Uwe, fangen wir mit dir an. Das war ja 1993 ein prägendes Erlebnis und hat deine Karriere ja auch verändert. Kannst du dich erinnern, wie du dich damals gefühlt hast und was es für dich bedeutet hat?
Ja, es waren ja leider Gottes zwei Abstiege 2001, ja auch nochmal nach dem Aufstieg 2000. Aber der 93er Abstieg war ja für mich elementar. Ich kam ja dann, wie gesagt, 1991 aus der ersten Liga zum VfL. Erste Jahr super gelaufen alles. Dann kam ja diese Mordsliga-Zusammenlegung, glaube ich, 24 oder 23 Mannschaften waren es.
24 Mannschaften, 6 Absteiger, ja.
Mhm. Ja, genau so. Und dann waren wir ja dann auch hinterher knapp abgestiegen und auch wieder ganz hohe Fluktuationen innerhalb der Mannschaft und so weiter. Ich fühlte mich damals total schlecht und war total am Boden. Wie gesagt, die Tiefe insgesamt war unglücklich mit Verletzung und wenig, ich habe auch wenig gespielt in dem Jahr, muss man dazu sagen. Miroslav Prescher hat mal damals ja noch aus Polen, der dann da noch im Vorstand teilweise oder meistens sogar. Ja, das fühlt sich als Spieler sehr schlecht und ja, das war, man hat ja Existenzen. Manche haben Kinder, Familie, die Lebensgefährtin haben vielleicht auch Berufe, mussten Verein wechseln. Also das führt ja für jeden Spieler zu einer Unsicherheit. Letzten Endes als Fußballspieler will man möglichst viel Geld verdienen, man hat ja nur eine begrenzte Zeit, nicht 40 Jahre Berufsleben oder 45, sondern halt seine 10, 15 Jahre. Ja, und dann ist der Abstieg natürlich in der dritten Liga aufgrund der deutlich, deutlich, deutlich geringeren Fernsehgelder, welche auch deutlich weniger Geld verdienen. Das sind ja alles Punkte. Und aber leider, wenn man auch mit dem Club fiebert und wenn man dann VfLer ist, dann will man das ja nicht. Und dann fühlt man sich schlecht. Man geht zum Bäcker, man keine Ahnung, man geht zur Tankstelle oder man geht zur L&T oder weiß ich wohin. Überall wird man ja schief angeguckt. Und das will man ja auch nicht. Man will Erfolg haben, man will ja das alles gut machen für den Verein. Von daher war das für mich damals eine furchtbare Zeit. Und deswegen bin ich ja im Nachhinein froh, aber es geht ja in keinster Weise jetzt hier um mich, sondern dass man halt, ich habe damals halt mit einem Abstieg, mit dem Aufstieg 2003 dann aufhören können. Aber wie gesagt, ein Abstieg fühlt sich einfach beschissen an und naja, man sieht sich gut was anderes.
Ansgar, du hast es eben schon erwähnt, 2000, 2001 bist du in der Saison nachverpflichtet worden im September und hast dann mit den Abstieg erlebt und warst in der Endphase verletzt. In den letzten Spielen hast du dich in Aalen verletzt gleich zu Beginn. Und ja, das war auch für dich, was für ein Moment. Du bist ja dann, direkt nach Bielefeld gegangen. Also von da für dich ging es weiter. Die Situation, die Uwe gerade geschildert hat, hattest du nicht. Aber wie erinnerst du dich an diesen Abstieg?
Also in Osnabrück, ich erinnere mich, wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Wir haben eine super Rückrunde gespielt. Ich glaube, 29 Punkte geholt. Also wir hätten den Klassenerhalt eigentlich verdient gehabt. Wir haben uns richtig gewehrt. Daran erinnere ich mich. Und diese Mannschaft hätte das sowas von verdient gehabt, wie gesagt. Aber letztendlich hat es dann nicht gereicht. Ein Abstieg ist natürlich immer brutal, wenn die Farben runtergehen und das Stadion in Osnabrück, die Euphorie, der Enthusiasmus, und du konntest es nicht mit verhindern. Ist erstmal grundsätzlich immer brutal. Aber wenn du mich persönlich ansprichst, ich erinnere mich, ich hatte zwischendurch noch mal kurz Gelbsucht. Ich war auf Intensivstation. Und als der Chefarzt zu mir sagt, damals, Ansgar, du kannst in 3 Monaten wieder Fußball spielen, da habe ich dem gesagt, ich bin in 14 Tagen wieder auf dem Platz, wir sind im Abstiegskampf. Ich bin vom Krankenhaus zur Illushöhe gefahren. Da hat mir unser Manager Lothar Ganz hat mich rausgeholt, hat Ansgar, ich habe mit dem Chefarzt gesprochen, der hat gesagt, in 3 Monaten wieder. Ich sage, morgen früh bin ich pünktlich beim Training. Also wenn du alles investierst und das ist mein Heimatclub und ich habe dann mit 17 angefangen, ich war ja das zweite Mal da. Ganz ehrlich, ich habe alles investiert, die letzten 3 Spiele konnte ich nicht dabei sein. Für mich persönlich schade, hätte der Mannschaft vielleicht noch helfen können, aber ist alles hypothetisch. Aber was ich damit sagen will, ist alles reingeknallt. Also
alles reingeknallt und dann auch konntest du mit einem oder konntet ihr dann mit einem relativ reinen Gewissen sagen, wir haben es halt versucht, ihr habt, es war eine Aufholjagd, ist ja anders als in dieser Saison. Christian, du warst da auch dabei. Es war ja, warst ja auch dabei, genau wie 2003, 2004, in dem Jahr mit Pagelsdorf, ganz unterschiedliche Konstellationen. Das eine ein desolater Abstieg am Ende ohne jede Hoffnung. Und ein Jahr davor, ich erinnere mich noch an das Foto von dir, wie du vom Platz gehst in Duisburg. Da hast du ausgesehen wie der Abstieg. Total enttäuscht, Tränen, tiefliegende Augen, ihr hattet alles reingehauen. Ein Jahr später war das aber anders. Kannst du beide vielleicht mal vergleichen, diese Abstiegssituation?
Ja, man redet ja natürlich lieber vom Aufstieg als vom Abstieg, das ist schon ganz klar. Aber der erste Abstieg, das war ja das Jahr, wovon Ansgar gerade berichtet hat. Das war wirklich so. Wir haben nach einer brutal schlechten Hinrunde mit glaube ich, ein oder zwei Punkten nach 9 Spielen, haben wir eine brutale Aufholjagd gestartet, haben wirklich alles reingehauen. Wir haben Tabellendritten, Tabellenzweiten, glaube ich, geschlagen. Es reichte dann um 1-2 Punkte, glaube ich, nicht. Oder um einen Punkt, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Selbst am letzten Spieltag hatten wir theoretisch noch die Chance, in Duisburg den Abstieg zu verhindern. Das war dann schon Enttäuschung pur im ersten Moment. Enttäuschung pur, dass man es nicht geschafft hat. Natürlich auch dieses totale Traurigsein. Da fällt halt alles von einem ab, negativ gesehen. Aber ein paar Tage später konnte man genau sagen, meint Ansgar auch, wir haben alles reingehauen, alles, was geht. Und es hat dann eben nicht mehr gereicht, weil wir am Anfang vielleicht auch zu schwach waren. Das ist übrigens bei dieser Mannschaft jetzt oder in dieser Situation eben genau umgekehrt. Mhm. Sie waren am Anfang gut, jetzt haben sie den Negativlauf und dementsprechend ist natürlich auch für die Mannschaft, das muss man schon sagen, die da jetzt auf dem Platz steht, umso schwieriger jetzt da den Turnaround zu finden, weil die haben nun mal diesen negativen Lauf. Das ist was anderes als damals bei uns in der Zeit, wenn man auf eine Aufholjagd startet. Deshalb ist es ja auch oft so, dass die Mannschaften, die von unten kommen, die Aufholjagd starten, das auch letztendlich noch schaffen, weil dieses Mentale, das kriegst du irgendwann nicht raus. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es das körperliche Problem ist bei dieser Mannschaft. Es sieht vielleicht so aus, ja, weil der Kopf eben auch mitläuft. Und das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Und wenn 11 Spieler auf dem Platz stehen, dann fängt der Erste an, der Zweite an, dann winkt der andere vielleicht mal ab. Und das kommt natürlich mit so einer Negativserie automatisch. Also das sind ja keine Maschinen, das sind Menschen, die sich ihre Gedanken machen. Und ich glaube auch, dass die Spieler genauso zu Hause sitzen und sagen, scheiße, was machen wir denn jetzt, wenn wir absteigen und so. Also ich glaube nicht, dass da ein einziger bei ist, der absteigen will. Also das glaube ich, kann man, glaube ich, wohl sagen, auch in der heutigen Zeit, die Spieler ticken ein bisschen anders. Aber wie gesagt, es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass man auf jeden Spieler jetzt guckt, sondern wie gesagt, sie müssen in der Mannschaft, leider gibt es das heutzutage nicht mehr, montags oder dienstags in der Kneipe geht ja momentan sowieso nicht. Das habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass man sich da mal einen hinter die Binde kippt und sagt, so jetzt ab morgen früh wird mal Vollgas gegeben. So, da weiß ich nicht, ob das heutzutage in der Fußballmannschaft, in der Profimannschaft noch so ist. Da bin ich zu lange raus. Mhm.
Den Abstieg 2004, das war dann genau das Gegenstück. Da war am Ende ja alles erledigt und das war nur noch ein Auslaufen. Dann gab es den Abstieg, den ihr beide, Tommy und Andi, mitgemacht habt. Erst diesen Aufstieg, da muss man nochmal separat irgendwann dran erinnern, an diese verrückte Saison 2006, 2007. Das vergisst man ja nie, Tommy und Andi. Aber,
danke nochmal, Tommy.
Bitte?
Für den Aufstieg nochmal, danke, Tommy.
Naja, ich meine, das war ein Reichenberger-Tor, das man wirklich nicht vergisst. Das darf man ja sagen.
Ich war trotzdem nicht ganz alleine auf dem Platz.
Das stimmt ja, ist doch klar.
Ich weiß, dass das mit mir zusammenhängt, das freut mich auch ein Stück weit, aber wir waren da schon ein krasses Team und das Jahr danach auch, deswegen sind wir auch drin geblieben. Ja. Und dann kommt das, was du jetzt noch anmoderieren
willst, glaube ich. Den Satz erlaube ich mir aber auch in der Saison wart ihr aus einem Tief gekommen. Ja, also denn denkt man an das Spiel in Hamburg im Volksparkstadion. Da haben wir, glaube ich, anschließend getitelt, der Absturz der Träumer, und haben gesagt, das war eine Mannschaft, die ist sowas von zusammengebrochen. Und da seid ihr rausgekommen unter Umständen, die wir, so viel Zeit haben wir wirklich nicht mehr. Stefan, du warst ja hautnah dabei damals. Aber dann kam die Saison 2008, 2009. Abstieg. Erstmal wart ihr, glaube ich, nicht darauf vorbereitet, dass ihr in die Relegation müsst. Und in der Relegation seid ihr dann gescheitert. Aber es waren ja besondere Umstände durch den Wettskandal, in den 3 Spieler verwickelt waren. Und die ganzen Umstände, wie habt ihr diesen Moment des Abstiegs, das war ja das Ende der Ära Wollitz, einer langen Zeit, einer langen erfolgreichen Zeit, wie habt ihr das in Erinnerung? Warum seid ihr abgestiegen? Wie habt ihr euch gefühlt? Tommy, vielleicht du zuerst.
Ja, zunächst muss man kurz zumindest sagen, dass der Wettskandal erst danach aufkam. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass eventuell, was auch immer jetzt alle richtig und falsch ist, dass der ein oder andere nicht 100% bei der Sache war und uns genauso zur Verfügung stand wie in den Monaten zuvor. Wir waren alle leer nach dem Paderborn-Spiel, als wir selbst in diesen beiden Spielen, wo wir auch nicht überragend waren, aber dann doch nochmal die Chancen bekommen haben. Aber es sollte nicht sein. Wir waren alle untröstlich. Ich denke schon, dass jeder das wollte und das würde ich auch heutzutage eben unterstellen. Ich glaube einfach nicht, dass ein Fußballer auf den Platz geht. Sagt, Mensch, wäre klasse, wenn wir jetzt absteigen, dann habe ich vielleicht noch einen Vertrag für die dritte Liga oder. Also dann erschließt sich mir nicht. Und da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Es ist in der Vita nie schön, wenn du einen Abstieg hast. Und ich hatte sogar noch ein paar mehr. Christian sagt, es spricht mehr über die paar Erfolge, die man haben durfte. Und trotzdem ist das ein schwarzer Fleck auf der Seele. Das tut weh, speziell hier. Glücklicherweise durfte ich noch einen mini kleinen Teil dazu beitragen, dass im nächsten Jahr wieder der Aufstieg gelang. Man dann aus der zweiten Liga den Lieblingsclub nochmal verabschieden durfte. Aber wir wären am allerliebsten da drin geblieben und hätten, glaube ich, weiterhin das aufgebaut, was wir uns da meinten, erarbeitet zu haben.
Ihr wart eigentlich noch nicht fertig, Andi. Das muss man auch sagen als Mannschaft. Ne?
Das Gefühl hatten wir, glaube ich, alle. Wir konnten es innerhalb dieses Jahres auch nicht wirklich greifen. Es war ein kompliziertes Jahr. Im Nachgang natürlich noch viel schwieriger zu bewerten mit den ganzen Sachen, die dann vorgefallen sind. Thomas Tuchel hat einen Elfmeter verschossen in der Relegation. Das hat ja dann auch für uns nochmal im Nachhinein so einen Fadenbeigeschmack. Also es war sicher in dem Spiel auch nicht absichtlich, aber mit der ganzen Geschichte, die da drumherum noch dann aufgedeckt worden ist, ja, war das für mich persönlich ein richtiger Schlag, auch was das Fußballgeschäft betrifft und die Fußballromantik, die immer mir geschlummert hat, war das eine ganz harte Geschichte, die ich noch im Prinzip bis zum letzten Tag, an dem ich aufgehört habe, meiner Karriere mitgetragen habe auch. Dass die Zeit, das aufzuarbeiten, war halt auch einfach nie da. Die Mannschaft war nach dem letzten Spiel, es war Feierabend, sind auseinandergegangen, man konnte sich halt auch nicht mehr austauschen, man konnte niemanden mehr, in der einen oder anderen hätte man gerne auch mal, Ansgar, weißt du was? Nachts in der Gasse, wir haben lieber mal nachts in der Gasse begegnet, wenn man gehört hat, was da vorgefallen ist.
Ich möchte mal hinzufügen, das ist natürlich, was ihr gerade alle sagt, weil wir sind ja persönlich angesprochen worden, aber natürlich ist ein Abstieg, fühlt sich das brutal sportlich an. Ist gar keine Frage. Ne? Aber ich sage euch was. Ich konnte nicht alle retten. Sorry, aber es ist aber so.
Gut.
Stefan, und ich hoffe übrigens, Andi, dass du zumindest im Leben, und ich glaube es auch zu wissen, natürlich trotzdem Romantiker geblieben bist.
Absolut.
So sieht's aus.
Kennst du mich doch. So.
Stefan, das akzeptieren wir mal so als Schlusswort, ne, oder?
Ja, absolut, nein. Wenn Ansgar Brinkmann sagt, er konnte nicht alle retten, das ist ein super Schlusswort. Ich kann aus meinen Abstiegserfahrungen nichts. Ich bin im Tischtennis mal von der Kreisliga in die erste Kreisklasse abgestiegen, habe ich gut verarbeitet bis heute. Und in dem Sinne,
Harald. Weil das jetzt nicht alles, das sehr traurig natürlich, es gibt eine Klassenerhaltung von Frau Saarbrücken, ich meine, das ist ein hartes Thema.
Ja.
Aber Leute, Fußball spielen zu dürfen, 20 Jahre, ob den Aufstieg in die Bundesliga oder um den Abstieg, ich habe das als Geschenk empfunden, 20 Jahre.
Die
Emotionen, ich glaube, ohne die Emotionen Abstieg kann man das andere auch nicht so richtig wertschätzen. Also ich wünsche es auch dem VfL auf gar keinen Fall. Die Jungs sollen den Arsch hochkriegen und das schaffen. Klar, das hat vieles anders, man kann vieles anders einordnen dann, ja.
Das sehe ich auch so. Und nochmal, wir reden hier über Abstieg. Noch sind sie nicht abgestiegen. Und es gibt, wie gesagt, noch 5 Spiele. Ne? Das wirst du gleich wahrscheinlich auch sagen, Harald. Aber noch sind wir auf dem Relegationsplatz.
Ist Uwe Bodd noch da? Ist Uwe Bodd noch da?
Uwe, natürlich bist du noch da.
Ich bin schon eingeschlafen.
Hat keinen Akku mehr.
Das ist schon ein Grund, warum du Handschuhe anhattest.
Uwe, lass uns jetzt keinen Streit vorm Zaun brechen. Wir sind friedlich und versöhnlich und wir haben hier eine Diskussion geführt, finde ich, die so offen war, wie sie sein konnte, ohne jede Bösartigkeit oder ohne Häme. Das darf auch nicht sein. Sport ist Sport. Wer zum Wettkampf antritt, das ist unsere Maxime immer auch gewesen in der Beurteilung von Spielern und Trainern, der stellt sich einer Herausforderung, einer sportlichen, aber es geht nie um Schuld oder um bösen Willen. Es sei denn, es passiert das, was in der Saison 2008-09 da passiert ist. Da würde ich einen großen Unterschied machen. Aber wer verliert, der ist kein Versager. Und wer absteigt, ist auch keiner, den man geteert und gefedert aus der Stadt jagen darf. Da möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass wir es immer hier, gerade in der jetzigen Zeit, bedenken müssen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die ihrer Passion nachgehen, die alles geben. Und am Ende müssen eben zwei oder drei absteigen. Ich hoffe und wünsche mir auch, dass der VfL nicht dabei ist. Ich habe über 6 Abstiege seit 1983, 84 reportiert. Aber dann natürlich auch, sonst wären es ja nicht so viel geworden, über Aufstiege. Also wenn, dann würde ich sagen, ich bin dann beim nächsten Aufstieg auch nochmal vorbei, dabei, wenn mich mein Arbeitgeber noch ein bisschen länger haben will. Bedanke mich bei Ansgar Brinkmann, bei Christian Klaassen, bei Andi Schäfer, bei Thomas Reichenberger, bei Uwe Brunn und bei Stefan Alberti für diese muntere Runde. Es ist immer toll mit euch. Entschuldigung, jetzt muss ich die richtigen Worte finden. Unvergesslichen Fußballer und so will ich es mal sagen und auch interessanten Typen zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir das demnächst wieder wiederholen können. Gerne auch mal bei einer Tasse Bier. Und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf eure Familien auf. Und drückt den VfL die Daumen. Danke.
Das machen wir. Vielen Dank.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Danke.
Alles klar. Ciao. Ciao.